Ah, Frau Kollmann, so lachen sie. Es tut mir leid, die Sendung war lang, Frau Hoffmann. Jetzt tun Sie mal nicht so, als würde Ihnen das nicht passieren.
Was? Ich habe Sie noch nie Herr Hoffmann genannt.
Wissen Sie nicht, vielleicht.
Soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir nicht. Apropos, wie weit wir sind, haben wir schon angefangen mit dem Podcast?
Wir haben schon angefangen, ja.
Achso.
Ja.
Wie weit sind wir? Ich habe gerade angefangen, Ihre Bananen auszumessen. Ich habe nämlich aus Köln, vielen herzlichen Dank von Streetworker Rich, da habe ich eine Orientierungshilfe zugeschickt bekommen, das Kondometer. Kennen Sie das?
Sie werden es mir sicher gleich erzählen, Frau Hoffmann.
Wollen Sie?
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Wieso schickt man eigentlich Ihnen sowas zu? Nicht mir. Ich kann doch da viel mehr mit anfangen als Sie. Oder wollen Sie Ihre Füße abmessen damit?
Also, ich darf das mal kurz erklären. Da steht drauf, Kondometer, welches Kondom passt dir? Und auf die Breite kommt es an. Weil es gibt ja, das wissen Sie vielleicht auch, unterschiedliche Kondomgrößen.
Ach nee.
Ja. Und dieses Kondometer ist einfach ein Streifen, der hat an einer Seite ein Loch. Und jetzt nehme ich mal die Banane und man soll das an den irrigierten Penis, soll das man bitte anlegen.
Ist die Banane schon irrigiert?
Sie ist auf jeden Fall schon ein bisschen braun. Ich weiß nicht, was das sagt über die Banane. Und dann wickelt man das drumrum und dann guckt man durch das Loch und da, auf welcher Farbe man angekommen ist. Es gibt also einmal grün, das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Gelb ist Mittelmaß, da ist die Banane, wo auch sonst, bei Gelb, alles im grünen Bereich. Und rot ist eher so, alter Schwede. Du musst, glaube ich, eine übergroße nehmen. Finde ich super. Danke, Rich.
Ach, Frau Hoffmann, was Sie alles jetzt anziehen sollen.
Ich
messe
jetzt alles, was ich finde. Alles.
Ja. Gucken Sie mal, was ich geschickt bekomme. Ja, haben wir nicht diese Woche so eine Antikorruptionsrichtlinie vom Chef unterschreiben müssen?
Ja.
Dürfen wir diese Sachen überhaupt noch annehmen, die wir hier geschickt bekommen? Ich glaube, Grundwert 40 Euro nicht drüber, oder?
Ja, wir haben Geld geschickt bekommen.
Ja, gehen wir gleich drauf ein. Erstmal mein Brief, den ich heute bekommen habe, Frau Hoffmann, oder diese Woche, und zwar...
Ah, oh, Fanpost.
Ja, Fanpost aus Washington.
Oh, toll.
Von unserem Hörer Andreas, den wir schon mehrmals on air hatten und auch hier im Podcast mit ihm schon drüber gesprochen haben. Und der hat mir hier einen Brief geschrieben. Hallo Dominik, hier die Flagge von Rhode Island, einem der 13 Gründungsstaaten der Vereinigten Staaten. Und jetzt gucken Sie mal, diese Flagge hier, vielleicht können Sie sich erinnern an die Vereidigung Bidens vor einigen Wochen in Washington.
Da habe ich die Flagge gesehen im Fernsehen.
Genau.
Wählte sie.
Da hat man alle möglichen Länderflaggen und die der Gründungsstaaten hat man statt Zuschauern in Richtung Publikumswiese gehängt. Und die hing da auch. Und die hat der für mich geklaut.
Geklaut.
Ja, und der hat die mir aus Washington geschickt, Frau Hoffmann.
Vielleicht kommt Trump vorbei und holt sie sich persönlich wieder
mal
ab.
Hope steht da drauf, Hoffnung.
Hope of Deliverance.
Wo soll ich die hinhängen?
Hinter mir hängt auch schon San Francisco.
Frau Hoffmann, das ist New York.
Ach, Entschuldigung.
Also gucken Sie mal.
Und rechts von mir ist noch was frei.
Da hänge ich sie drüben.
Ich habe auch ein bisschen Post bekommen und zwar von Carmen. Liebe Elise, nur für dich und deine Urlaubsstimmung schreibe ich dir mit Verspätung diese Karte. Ganz liebe Grüße aus Augsburg. Du bist super, auch ganz uneigennützig, falls noch ein Platz am Freitag bitte. Oh, how deep is your love, hat sie sich gewünscht von The Rapture.
How deep is your love, how deep is your love.
Augsburg Wohnzimmer. Und vorne ist drauf ein Fuchs, da steht drauf, mach einfach dein Ding, irgendjemand findet das sowieso doof. Aber spätestens Herr Kollmann.
Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Luxen bis zum Schluss. Ach, Frau Hoffmann.
Herr Kollmann,
schöne
da
Sache.
Macht man was mit hier.
Da machen wir was. Falls ihr uns auch was schicken wollt, also wie gesagt, wir dürfen Wertgegenstände bis zu 40 Euro annehmen.
Das weiß ich nicht.
Doch, stand in der Antikorruptionsrichtlinie. Dann schickt uns gerne an die Adresse von EgoFM und Frau Hoffmann.
Ist eigentlich aus dem Wein geworden, den wir zugeschickt bekommen haben.
Der steht noch in der Küche.
Aus Österreich.
Soll man aufmachen?
Eine Pizzerei oder sowas.
Wollen wir aufmachen?
Okay, ich hatte schon zwei.
Zwei Lille hatten sollte,
zwei,
ne?
Ganze Wein.
Ach,
zwei Lille. Wollen wir uns noch einen Lille machen?
Wollen Sie rübergehen?
Soll ich noch einen Lille machen?
Ja, nehmen Sie das Mikrofon mit. Müsste eigentlich reichen.
Okay, dann lassen Sie mal den Kopfhörer hier.
Lassen Sie den Kopfhörer hier.
Ich höre Sie nicht, Sie können immer mich lästern.
Ist, ach, machen Sie sich nichts draus. Ich lästere doch nicht über Sie. Habe ich noch nie gemacht. An der Stelle können wir mal ganz kurz ansprechen, dass wir...
Reicht doch nie und nimmer.
Natürlich reicht es. Jetzt stellen Sie sich doch nicht wieder so an. Und? Reicht's? Reicht doch, oder? Huh? Reicht's nicht?
Nee, reicht nicht.
Warten Sie,
ich lasse Ihnen kurz, wollen Sie ein bisschen was vorlesen aus Ihren Büchern, die Sie mir eben... Nein?
Völlig überzogen.
So.
Ach, hey.
Jetzt. Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie, Frau. Wie ist es so in meiner Küche?
Da ist eine halbe Ananas.
Ja, wissen Sie, was ich gestern gemacht habe? Ich habe so eine neue. Nee, ich habe so eine neue Koch-App. Die kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ich sage jetzt hier nicht den Namen, sonst machen wir Schleichwerbung und dann haben wir gleich wieder diese Korruptionslinie im Hals. Und zwar, Frau Hoffmann, habe ich gestern gekocht, passen Sie auf, Ananas-Thymian-Peters mit Halloumi.
Das klingt wahnsinnig fancy. Wieso ist mir eine Kosmetikbürste hier?
Die habe ich, weiß ich gar nicht.
Pilze und Kartoffeln, kann das sein?
Sagen.
In der Küche? Nee. Wieso sind hier so viele Blumen? Ich verstehe es nicht.
Ja, ich bin ein verblümter Mensch, Frau Hoffmann.
Voll. Sie wissen, was ich von abgeschnittenen Blumen halte.
Was machen Sie jetzt nochmal?
Ich hole mir gerade ein Glas aus der Spüle wieder raus. Weil
machen Sie eine Lille?
Ja.
Ah ja, sehr schön.
Außer Sie wollen was anderes. Was haben Sie denn noch?
Lassen Sie die Lille leer trinken, die Flasche ist eh schon durch. Ja. Ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie dieses Rezept gestern entstanden ist. Also Ananas-Thymian-Pitas mit Halloumi. Was man braucht, 4 Zweige Thymian, 10 Gramm Minze, frische Minze, eine halbe Ananas, Eisbergsalat, Limetten, Pita-Brot, Joghurt, Natur und Halloumi-Käse. Ja?
Und sind alles zusammenmischen? Ich habe Ihnen nicht zugehört, ich bin gerade am
Anfang. Minze waschen, trocken schütteln und fein hacken, dann den Knoblauch schälen und zerdrücken, dann die Limette halbieren und Saft auspressen, dann für die Minz-Joghurt-Soße, Joghurt, Minze, Knoblauch.
Dann wird's interessanter in meinem
Ohr. Für die Minz-Joghurt-Soße, Joghurt und Minze, Knoblauch und Limettensaft verrühren.
Oh, das klingt lecker.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mm. Die Ananas und die Halloumi-Käse in der Pfanne braten.
So, ich komme wieder zurück. Braten. Ich versuche sie zum weiteren Singen abzuhalten.
Ich mag jetzt nicht mehr vorfahren. Auf jeden Fall sehr lecker geschmeckt. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, Frau Fein. Kommen Sie zurück in die gute Stube. Übrigens, das ist die vorletzte Ausgabe des Podcasts aus dieser Wohnung, Frau Hoffmann. Ich ziehe ja um.
Sagen, für immer.
Ich ziehe ja um, Frau Hoffmann. Und dann dürfen Sie auf dem Balkon sitzen. Ich habe dann einen Balkon. Bei Wind und Wetter. Geben Sie mir wo weniger drin ist, weil ich bin schon ein bisschen am Lallen hier heute. Ja, Dankeschön.
Sind wir schon in einem Alter, wo wir einfach nicht mehr unsere Freunde und Bekannte fragen, ob sie mit uns umziehen, sondern uns einfach ein Umzugsunternehmen gönnen?
Nee, meine Freunde kommen immer noch vorfahren. Sie gönnen sich ja auch, was gönnen Sie sich denn? Sie gönnen sich doch Verschiedenes hier. Haben Sie nicht eine Putzfrau oder so?
Nein.
Ich dachte, Sie haben eine Putzfrau.
Als wenn ich so ein Geld dafür hätte. Bei mir wird nicht geputzt. So, Achtung, ich mache hier wieder aus.
Und machen Sie hier wieder aus. Ich dachte, in Ihrer großen Villa in Bogenhausen, Frau Hoffmann, das schaffen Sie doch gar nicht allein.
Okay. Ja? So, Achtung.
Ja, danke schön. Funksender.
Ich habe nur jemanden, der den Pool reinigt.
Der den Po reinigt?
Pool.
Den Pool.
Ach, Herr Kohl. Wir müssen wieder von vorne anfangen, so geht das hier nicht.
Lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen tiefer gehen, ja? Ausnahmsweise mal thematisch. Und lassen Sie unseren heutigen Gast begrüßen. Er wartet nämlich schon, Frau Hoffmann, in der Leitung. Der sitzt in Berlin und freut sich, mit uns heute zu sprechen. Und zwar ist das Mehdi Maturi. Und sollen wir mal reinholen hier?
Sehr gerne.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, es ist eine Geschichte wie aus einem Kinofilm, über die wir heute sprechen. Ein Vater, der seine 3 kleinen Kinder aus dem Iran nach Deutschland verschleppt. Eine Mutter, die fast 30 Jahre lang nach diesen Kindern sucht. Und ein Sohn, der dann irgendwann ohne gültigen Pass und mit Hilfe von Schleppern in den Iran aufbricht, um diese totgeglaubte Mutter zu finden. Mehdi Maturi hat sich auf die Suche gemacht nach seiner Mutter, und zwar total illegal auf der Flüchtlingsroute in die umgekehrte Richtung. Und über diese bewegende, ich sag mal, Lebensgeschichte wollen wir heute mit ihm sprechen. Er ist uns nämlich zugeschaltet aus, ich glaube, Berlin, Mehdi. Grüß dich, hallo.
Hallo, Mehdi.
Hallo, grüßt euch. Hallo, genau, aus Berlin.
Mehdi, jetzt greifen wir deine Geschichte mal ganz von vorne auf. Also, du kommst ursprünglich aus dem Iran. Du bist noch ein Baby, als dein Vater dich und deine Geschwister nach Deutschland entführt. Natürlich warst du damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Wann hast du denn persönlich angefangen, deine Geschichte zu hinterfragen? Was hat dir dein Vater damals über deine Mutter erzählt?
Also, mein Vater hat eigentlich immer nur Negatives erzählt über sie. Und ja, irgendwann mal als ich älter wurde, so ich würde mal sagen im Teenageralter, hat es angefangen, dass es bei mir irgendwie Klick gemacht hat und dass ich gemerkt habe, okay, es ist nicht alles wahr, was mein Vater sagt, oder es ist nicht immer alles auch richtig, was mein Vater sagt, weil als Kind glaubt man in erster Linie erstmal das, was die Eltern sagen. Mhm. Und irgendwann fängt man an, so seinen eigenen Kopf zu entwickeln, und dann habe ich gedacht, okay, es wird bestimmt nicht so sein, wie er es erzählt, aber ich habe jetzt gar nicht mit dem Gedanken gespielt, okay, dass sie überhaupt noch leben könnte.
Mhm. Okay, also für dich war das dann klar, die ist tot, das hinterfrage ich nicht.
Genau, aber ob sie jetzt so eine Rabenmutter war, wie er immer erzählt hat, das habe ich dann schon in Frage gestellt.
Mhm. Mit 22 erst hast du plötzlich von Verwandten über Facebook erfahren, dass die Mutter noch lebt, von der du eigentlich gedacht hast, dass sie eigentlich verstorben wäre nach deiner Geburt. Wie hast du diesen Moment damals für dich erlebt? Wieso hatte dir der Vater das verheimlicht und wie hast du dich damit gefühlt?
Ja, in erster Linie hat er es einfach verheimlicht, weil er wollte einfach nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt, und er wollte auch nicht, dass das Kartenhaus dann zusammenbricht. Er hat ja uns auf eine Lüge aufgezogen. Das war ein Moment, als ich das erfahren habe. So jeder kann sich ja an den 11. September erinnern, wo er war. Und bei mir ist es genau dieser Moment auch, dass ich ganz genau weiß, wo ich meinen Laptop aufgeklappt habe, wann ich auf Facebook gegangen bin, und dann irgendwann sehe ich die Nachricht. Und das ist einfach ein Moment, was sich so eingebrannt hat bei mir. Ja, das war in München, da war ich 22, gerade so eine Blüte, verspäteten Blüte meines Lebens. Und genau, da hat sich halt alles ein bisschen verändert ab dem Zeitpunkt.
Mhm. Das heißt, es wollten Verwandte, dass du weißt, dass es deine Mutter noch gibt.
Genau, richtig. Das war, wie man sich vorstellen kann, muss das total schrecklich gewesen sein für die Mutter und alle, die da irgendwie involviert waren, und auch mütterlicherseits, der ihren größter Wunsch war es natürlich auch, dass die Mutter irgendwann mal ihre Kinder wieder so in den Arm hält oder zumindest kennenlernt. Deswegen haben da auch alle gemeinsam mitgeholfen.
Mhm. Und hattest du deine Mutter dann auch selber über Facebook erreichen können? Konntest du mit ihr in Kontakt treten?
Also in der E-Mail stand das, oder in der Facebook-Nachricht stand das, meine Mutter weder Telefon noch Internet hat, noch irgendwie Deutsch oder Englisch spricht. Deswegen war das direkt so ein Dämpfer. Mhm. Dass ich habe zu dem Zeitpunkt auch gar kein Farsi gesprochen. Deswegen umso, sage ich mal, schön das war, dass meine Mutter doch noch am Leben ist. Umso gleichzeitig war das so, eben so, wie gesagt, ein Dämpfer, dass ich gar nicht mit der in Kontakt treten konnte.
Mhm. Es vergingen dann auch erstmal ein paar Jahre, bis du dich entschlossen hast, du musst sie jetzt sehen. Das war dann allerdings einfacher, als es klingt. Das war ein sehr großer Schritt für dich, glaube ich, und auch ein Kampf mit dir selbst, zumindest, was ich so in deinem Buch gelesen habe. Wann war denn dieser Moment, in dem du beschlossen hast, ich mache das jetzt? Und was war der Auslöser dafür?
Man kann das eigentlich relativ kurz auf den Punkt bringen. Der Moment, als ich mich entschlossen habe, sie zu finden, war, als ein Freund mir so alle Hürden genommen hat. Und für mich war sofort klar, dass ich meine Mutter kennenlerne und kennenlernen möchte, von Sekunde eins an, als ich erfahren habe, dass sie lebt. Aber da gab es eben noch diese Hürden, die Sprachbarriere, ich war noch nie im Iran, sie hat kein Internet, gar nichts. Ich wusste gar nicht, wo ich überhaupt suchen sollte. Und das war eben dann dieser Freund von mir, der
Darius
gemeint hat, Mehdi, du kannst bei mir unterkommen, ich helfe dir bei der Suche, ich helfe dir bei der Sprache. Und das war dann, ja, und da habe ich gesagt, hey, dann spricht ja eigentlich gar nichts mehr dagegen.
Mhm. Mhm. Du hast dich dann dazu entschlossen, die Flüchtlingsroute rückwärts nach Teheran zu laufen. Hatte ich die Berichterstattung damals nicht über die Flüchtlingskrise beeinflusst?
Eher zum Positiven, würde ich sagen, weil es kamen ja recht viele Flüchtlinge an. Und da dachte ich, hey, wenn die diesen Weg schaffen, und der war aus meiner Sicht, ja, muss das ja der beschwerlichere gewesen sein, dachte ich, okay, warum sollte ich es dann nicht in die andere Richtung schaffen?
So wie ich das verstanden habe, Mehdi, wolltest du am liebsten niemandem davon erzählen, was dein Plan ist. Drei wussten dann allerdings doch Bescheid hier in Deutschland. Warum? Was hatte das für Hintergründe?
Ja, der Hintergrund war einfach damit begründet, dass es ja schon so eine hirnrissige Aktion auch war. Und ich habe es nur den drei erzählt, weil mir hätte ja auch leicht was passieren können. Und ich dachte, es ist jetzt gar nicht so verkehrt, wenn zumindest drei Leute, die sich jetzt auch untereinander nicht kennen und jetzt auch mit meinem anderen restlichen Freundeskreis gar nicht so viel zu tun haben, wissen, wo ich stecke, ja, falls ich mal so verschwinde oder falls sie mal länger nichts von mir hören. Mhm. Und den anderen habe ich einfach nichts gesagt, weil ich da auch gar keinen so großen Trubel rummachen wollte und wollte auch gar nicht, dass irgendjemand versucht, mir das aufzuheben.
Mhm. Genau. Dein Papa hat nie einen Pass für dich beantragt. Du hast offiziell so, sagen wir mal, gar nicht existiert, in Anführungsstrichen. Hast du deinem Papa denn gesagt, dass du dich jetzt auf die Suche machst?
Mein Vater, der war zu dem Zeitpunkt schon verstorben.
Oh, okay.
Genau, und ich kam hier an, da war ich relativ klein, und als mein Vater mich so aus dem Iran verschleppt hat, war ich so klein, dass ich noch gar keine Geburtsurkunde hatte. Also ich hatte nie eine Geburtsurkunde. Ich habe für die Iraner im Prinzip nie existiert. Für die Deutschen war ich zwar hier, ich habe den blauen Reisepass gehabt, aber ich bin kein deutscher Staatsbürger gewesen, weil unter anderem, weil auch Papiere und Dokumente gefehlt haben. Ja, ich konnte ihn leider damit gar nicht konfrontieren.
Mhm. Nun war das alles kein einfaches Unterfangen, ja? Deswegen hast du dich auch mehrere Jahre darauf vorbereitet. Wie lange hast du gedacht, würdest du brauchen, bis du dort bist, zum einen? Wie hast du das Ganze geplant und wieso hat der ganze Plan letztendlich doch nicht so funktioniert?
Ich muss sagen, das war eine relativ spontane Aktion, dass ich dann den unkonventionellen Weg genommen habe, weil ich wollte ja eigentlich fliegen, und als die aus der iranischen Botschaft und aus dem Konsulat dann gemeint haben, hey, du wirst niemals legal in das Land einreisen dürfen, das war dann ja so eine Kurzschlussreaktion, dass ich gesagt habe, dann laufe ich eben. Und von dem Moment, bis ich dann wirklich losgelaufen bin, sind, glaube ich, 3 Monate vergangen. Und ich habe mich eigentlich damit vorbereitet, dass ich mich vor meinem Laptop gesessen habe und so Google Maps geöffnet habe und die ganzen Satellitenbilder aus der Grenzregion mir runtergeladen habe. Und dann habe ich mir so Routen ausgesucht. Und es war in der Theorie natürlich total einfach. Man sieht ja jetzt auch auf den Satellitenbildern gar nicht, okay, ist das ein abgesperrtes Gebiet? Ist das eine Militärzone? Ist das Überschwemmungsgebiet? Liegen da Minen oder was auch immer? Das konnte ich ja gar nicht sehen und das habe ich auch gar nicht bedacht. Und erst als ich dann wirklich los bin, dann bin ich ungefähr nach einer halben Stunde direkt so an meine erste Hürde gestoßen, wo ich gemerkt habe, okay, also mein Plan, den ich mir so im Wohnzimmer gemacht habe, der wird wohl nicht aufgehen.
Okay. Und das ist ja, Medien, das ist so eine wahnsinnig aufregende Situation, eine spannende Reise, emotional und körperlich. Aber du hast eine bestimmte, stimmt das, du hast eine bestimmte Fähigkeit? Du kannst in Anführungsstrichen so abschalten, dass du auch wirklich zum Schlafen kommst, dass du dich davon auch so ein bisschen distanzieren kannst von diesen aufwühlenden Gefühlen?
Ja, also das ist... Ich weiß nicht, ob das eine Gabe ist oder eine besondere Fähigkeit, aber wenn ich irgendwo ein Fleckchen sehe und da liegt ein Kissen oder eine Decke, dann kann ich mich hinlegen und egal, was vorher passiert ist oder was die nächsten Stunde passieren soll, dann kann ich da einfach total abschalten und auf Durchzug so mein Hirn irgendwie runterfahren. Also da bin ich ziemlich gut drin. Das habe ich damals in der Schule auch leider zu oft gemacht.
Ich auch, jetzt ich auch.
Ja. Ich wusste, ich hätte mir nicht denken können, dass es mir auch irgendwann mal auch was bringt.
Mhm. Ich mache das jeden Freitag hier bei Herrn Kollmann auf dem Sofa. Abschalten.
Mili, diese Reise war sehr abenteuerlich. Irgendwo auf dieser Reise sagte man dir zum Beispiel, dass du vielleicht für ein Mitglied der PKK gehalten werden könntest, dass irgendwelche türkischen Soldaten deshalb auf dich schießen könnten. War dir in diesem Moment bewusst, in welcher Gefahr du dich da eigentlich auch begibst?
Ja, also die Gefahr, das wurde mir dann erst in der Sekunde bewusst, als die mir das gesagt haben. Vorher habe ich natürlich an sowas gar nicht gedacht, also keine Sekunde irgendwie einen Gedanken dran verschwendet überhaupt. Ja, da gab es einige Momente, wo ich dann dachte, okay, in was bin ich hier reingeraten, aber es muss ja weitergehen, deswegen habe ich mich da auch da gar nicht so irgendwie so beeinflussen lassen oder und habe auch keinen Rückzieher gemacht.
Mhm. In deinem Buch schreibst du unter anderem auch von sogenannten Schleppern, die sind da irgendwo an dieser Route unterwegs, dann gibt man denen Geld und die helfen einem weiter. Hast du die kennengelernt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist auch, ich muss dazu sagen, dass ich extrem viel Glück hatte, so im Nachhinein betrachtet. Auf dem Hinweg haben mir Schmuggler geholfen, die illegale Ware aus dem Iran in die Türkei geschmuggelt haben und ich war dann mehr oder weniger die Ware, die sie dann in den Iran geschmuggelt haben. Das war für die auch eine Premiere. Und auf dem Rückweg im Sommer dann über eine andere Route, aber auch über die Berge, habe ich dann ganz klassisch einen Schlepper angeheuert, wenn man so will. Und das war auch jetzt gar nicht so einfach, die zu finden. Ja, man stellt es sich total einfach vor, aber ja, das war im Endeffekt einfach nur Glück, dass ich da an die richtigen Leute geraten bin und auch nicht irgendwo ausgeraubt wurde oder was auch immer. Da hört man ja die wildesten Geschichten.
Mhm. Du bist auch Flüchtlingen auf dieser Reise begegnet, die natürlich in die andere Richtung unterwegs waren. Hat sich da das Bild, das du aus den Medien kanntest, für dich auch bestätigt in dem Moment?
Ja, das hat sich bestätigt und wenn man es aber so wirklich am eigenen Leib erfährt oder hautnah dabei ist, dann hat es natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung auf einen, weil wenn man das im Fernsehen sieht, dann ist es einfach so in der Ferne und wenn man dann wirklich auch in derselben Situation ist und irgendwie über einen Fluss muss oder an Soldaten vorbei, dann sieht man das auch. Alles aus einem anderen Blickwinkel im Endeffekt.
Du bist über die Berge in den Iran und da wärst du auch fast zusammengebrochen, hätte es da diese Kinder nicht gegeben. Gibt es da die Geschichte, die du uns erzählen magst, Mehdi?
Ja, auf der Hinreise. Und zwar bin ich da mit den Schmugglern zurück und die hatten mich im Vorfeld gefragt, ob ich marschieren kann. Und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich relativ fit und ich kann auch marschieren. Und dann sind wir erstmal ein paar Stunden marschiert. Im Vorfeld bin ich noch fast geschnappt worden von Soldaten und ich bin auf so einen Maulesel geflohen und da gab es so ein richtig Action im Vorfeld und irgendwann bin ich halt auf die Kinder gestoßen, bin vom Maulesel runter und dann bin ich mit der anderen Gruppe weiter, die gerade so die Ware in der Türkei abgeliefert hatte und die fanden es total toll, dass ich dabei bin und haben mich dann so Sachen gefragt und ich habe alles einfach bejaht, ja, ich bin fit, kann laufen, macht euch mal keine Sorgen um mich, ich hatte 2 Rucksäcke, einen vorne an den Bauch geschnallt, einen hinten. Und dann irgendwann mal ging es vom Weg ab und schnurstracks auf die Berge. Und ich frage die so, wohin gehen wir? Und dann zeigen die nur so auf die Gebirgskette und sagen, wir müssen da rüber.
Oh.
Und mir hat aber keiner gesagt, dass wir irgendwie klettern müssen oder ja, einfach, das war dann auf einmal kein Marsch mehr, sondern eine Bergbesteigung.
Aha.
Und sowas habe ich einfach noch nie gemacht und es war stockfinster, wir hatten nur so ein bisschen Mondlicht. Ich war einfach nach 15 Minuten schon kaputt.
Du hast ja auch die Ausrüstung gar nicht dafür gehabt, oder? Also das war ja gar nicht geplant.
Genau, ich war einfach komplett falsch angezogen, hatte Gepäck und ich habe sowas noch nie gemacht. Und das ist einfach ein Unterschied, ob man jetzt klettert von der Fitness her oder ob man jetzt läuft. Ich meine, ich kann 20 Stunden lang laufen, also marschieren, aber klettern, da war ich nach 15 Minuten kaputt und irgendwann nach einer gewissen Zeit, da waren wir noch lange nicht im Iran, da waren wir noch vor der Grenze, habe ich gemeint, hey Leute, ich kann nicht mehr. Lass mich hier. Ich suche mir so eine Kuhle. Ich habe mir so eine Kuhle ausgesucht und gemeint, ich bleibe hier über Nacht und sag mir einfach, in welche Richtung ich morgen laufen soll, dann mache ich das auf eigene Faust.
Mhm.
Und die haben gemeint, das können sie auf keinen Fall machen. Ich werde sterben, ja, in der Nacht. Und selbst dann war es mir noch egal. Ich so, ist mir scheißegal, ich will hier liegen bleiben.
Oh Gott,
und nee, weil der eine hatte eben seinem Vater versprochen, dass er sich um mich kümmert. Und dann haben mir erst halt mein Gepäck abgenommen, peu à peu, und dann irgendwann war ich halt ihr Gepäck. Da hang ich nur noch so zwischen zwei Jugendlichen, die mich da hochgeschleppt haben.
Mhm.
Tolle Menschen waren das. Sag mal, jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass das, was in den Rucksack gehört, einfach so das Wichtigste ist, was man so dabei haben muss, damit man nicht zu viel rumschleppt. Jetzt frage ich mich, was haben Damenbinden damit zu tun?
Ja, das werde ich oft gefragt. Und zwar wusste ich ja, wenn ich länger unterwegs bin, werde ich auch wahrscheinlich länger nicht duschen können. Und ich wollte, egal, wenn ich auch mal aufgegriffen werden sollte oder kontrolliert werden sollte, wollte ich keinen Eindruck machen, so einen zerlotterten Eindruck.
Mhm.
Und ich wollte einfach immer so gepflegt wie möglich erscheinen, damit ich auch gar nicht in das Raster eines illegalen Flüchtlings komme.
Okay.
Die Damenbinden, die habe ich mir einfach unter die Achsel geklebt gehabt, so auf die Innenseite von meinem T-Shirt. Und die haben einfach den ganzen Schweiß, weil ich habe ja geschwitzt wie ein Schwein.
Mhm.
Die haben das ganze Schweiß aufgesaugt und die habe ich dann so alle paar Stunden
gewechselt,
entsorgt.
Mhm.
Genau, und dann neue drauf gemacht.
Mhm. Lifehack.
Ja, wirklich.
Habe ich noch nie gemacht.
Wird gleich notiert.
Ja, im Sommer gar nicht so schlecht. Da gibt es auch keine Schweißflecken, so auf bunten T-Shirts zum Beispiel.
Midi, irgendwann warst du am Ziel deiner Reise angekommen. Es hat ein bisschen gedauert, es gab auch ein paar Schwierigkeiten zwischendurch, aber du hast es geschafft, was eh schon mal krass genug ist, im Iran angekommen. Das Treffen mit deiner Mama stand bevor. Wie war das für dich, deine Mama zum ersten Mal zu treffen in deinem Leben?
Ja, die Frage hatte ich mir im Vorfeld auch oft gestellt. Und man kennt ja so die Shows, wo Familienangehörigen zusammengebracht werden und dann brechen die in Tränen aus und so weiter.
Mhm.
Ich meine, sowas hatte ich im Kopf und ich so, okay, was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn sie jetzt in Tränen ausbricht? Oder weil ich wusste, ich werde es wahrscheinlich nicht, weil für mich war sie nach wie vor ja eine Fremde.
Mhm.
Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sie mein ganzes Leben lang vermisst habe, weil ich kannte sie ja nicht. Und was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Deswegen hatte ich da so ein bisschen Bedenken, ob sie jetzt vielleicht viel mehr Gefühle zeigt als ich und dann wäre das vielleicht eine komische Situation, aber kam einfach gar nicht so, weil die Situation unseres Wiedersehens, das war so oder so komisch, weil sie musste leider ein paar Stunden mit der Familie väterlicherseits verbringen, weil ja, das hat mir so ausgemacht. Ich bin nämlich bei denen untergekommen. Das war so mein erster Aufenthaltsort im Iran.
Erster Boxenstopp.
Mein erster Boxenstopp war meine Tante, die Schwester von meinem Vater, und die hatte damals die Entführung und alles gedeckt und sie hat nie gesagt, ob es uns gut geht, wo wir sind und war immer auf der Seite meines Vaters und ja, dann kann man sich vorstellen, das Verhältnis war jetzt nicht perfekt zwischen den beiden. Meine Mutter kam an, da war ich gar nicht in der Nähe, da war ich gar nicht im Haus und da hat sie erstmal 3 Stunden mit denen alleine im Wohnzimmer verbringen müssen und das war auch eigentlich so ausgemacht, dass wir uns da im Haus meiner Tante erstmal kennenlernen, dass sie da vielleicht 2-3 Tage bleibt, damit man so, weil ich meine, zu denen hatte ich schon eine Verbindung aufgebaut, zu meiner Tante und zu ihrem Mann. Und als ich dann ankam und die schon 3 Stunden zusammensaßen, da hat sie mich im Hausflur empfangen und nur gesagt, hey, also wir haben uns erst umarmt ganz herzlich und ich habe sie zum ersten Mal gerochen. Und dann hieß es im selben Abendzug eigentlich, deine Sachen sind gepackt, die fahren jetzt zu mir.
Mhm.
Und das war für mich dann erst so, was geht denn jetzt?
Die wollte erstmal weg.
Genau, die wollte weg und der Mann meiner Tante schaut mich an und nickt nur so mit dem Kopf und meint, ich glaube mir, ist es besser so.
Mhm.
Oh.
Und dann 10 Minuten später saß ich mit ihr im Auto, ich wusste gar nicht, wohin es geht. Im Nachhinein war das aber so das Beste, was mir passieren konnte, weil ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und so habe ich sie dann auch richtig kennengelernt. Ich bin direkt mit zu ihr nach Hause und dann ging das alles recht schnell.
Ach, was, das muss ja wahnsinnig emotional gewesen sein, aber die konntet euch in dem Sinne gar nicht gut verständigen, weil du konntest ja die Sprache gar nicht, die Muttersprache.
Ja, es war besser als gedacht. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt schon fast 2 Wochen im Iran. Ich habe mich ja mit den Menschen im Iran nur auf Farsi unterhalten können. Keiner spricht, keiner hat Deutsch gesprochen, keiner hat Englisch gesprochen und da habe ich es recht schnell gelernt. Ja, es war noch irgendwas in meinem Langzeitspeicher vorhanden, weil mein Vater hat als kleine Kinder mit uns auch Farsi gesprochen. Deswegen kam es recht schnell wieder und das war halt, da ist meiner Mutter ein Stein vom Herzen gefallen, weil sie meinte, so ihre größte Sorge war, dass wir uns gar nicht unterhalten können.
Mhm. Ja, stimmt. Mhm.
Mehdi, du hast mal erzählt, dass dies der erste Moment in deinem Leben gewesen ist, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, ja? Also das Ziel, deine Mutter kennenzulernen. Hat dieses Erreichen dieses Ziels irgendwas mit dir gemacht? Hat es dich irgendwie auch persönlich verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit der ganzen Reise menschlich, sowohl auch geistlich gewachsen und ich habe bis zu dem Punkt mein Leben eben gelebt. Ich habe immer so, ich sag mal, den Weg des geringsten Widerstands genommen und war ja auch nur für mich selber verantwortlich und ich hatte auch gar nicht so ganz große Ambitionen. Aber als ich mir dann zum ersten Mal ein Ziel gesetzt habe und es war eher so ein Ding der Unmöglichkeit und ich habe es dann trotzdem geschafft, das macht natürlich was mit einem. Ja, dann fängt man natürlich an so zu merken, okay, man kann wirklich was schaffen, wenn man sich was vornimmt. Und ja, jetzt habe ich mir natürlich ein paar Sachen vorgenommen für die Zukunft.
Mhm. Stell dir vor, du hättest es nie erfahren, dass deine Mutter noch lebt. Nur mal so rein spekulativ, wie würde dein Leben jetzt aussehen?
Da wäre ich wahrscheinlich in der Gastro irgendwo in München hängen geblieben und hätte einfach mein Leben gelebt, ja, ohne Verwandtschaft, ohne große Verantwortung. Mein Vater ist ja irgendwann verstorben und wäre auf jeden Fall nicht so schön und auch nicht so spannend gewesen. Mhm.
Jetzt habe ich eingangs gesagt, es ist eine Geschichte wie aus einem Kinofilm, was es ja tatsächlich auch ist. Ne? Du hast darüber auf jeden Fall schon mal ein sehr spannendes Buch geschrieben, In den Iran, zu Fuß, ohne Pass heißt es. Letztes Jahr hast du sogar angefangen, für die Filmrechte zu verhandeln. Was ist denn da der aktuelle Stand? Also wird diese Geschichte jetzt wirklich auch fürs Kino produziert?
Korrekt. Wir sind jetzt gerade am Drehbuch schreiben und Ende Februar ist die erste Fassung des Drehbuchs fertig und ja, als das Buch rauskam und es dann so ein bisschen durch die Medien ging, haben sich relativ schnell viele Produktionsfirmen gemeldet und die gemeint haben, die würden das gerne verfilmen. Mhm. Ja, da hatte ich eben das Luxusproblem, dass ich mich zwischen ganz vielen entscheiden musste. Und schlussendlich habe ich mich für Produzenten entschieden, die das jetzt eben auf die Leinwand bringen.
Mhm. Ach ja. Und steht der Hauptdarsteller schon fest, also der dich spielt? Da durftest du den aussuchen?
Ich durfte zumindest mitbestimmen oder es wurde nach meiner Meinung gefragt und der steht fest, aber ich darf es noch nicht sagen.
Okay, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer.
Ja, der Schweighöfer, genau.
Elias Mbarek.
Elias Mbarek, ja stimmt. Ja, aber es.
Ich würde das auch machen. Mehdi, zum Schluss letzte Frage. Was bedeutet für dich Glück?
Das ist eine gute Frage. Also Glück bedeutet für mich persönlich in erster Linie Gesundheit. Und ich hatte als Heranwachsender und als Jugendlicher eine andere Vorstellung von Glück. Da dachte ich, okay, Glück heißt es, wenn man reich ist oder viel Geld hat. Jetzt, auch nach der ganzen Reise, habe ich gemerkt, okay, zum Ersten ist Glück einfach Gesundheit, wenn man gesund ist. Und zweitens bedeutet Glück auch, was ganz viele für selbstverständlich halten, dass wir ja hier in einem Land wie Deutschland oder auch allgemein die Europäer in einer sicheren Umgebung, in sicheren Ländern groß werden dürfen, was ja ganz vielen Menschen einfach verwehrt ist, ja. Und das ist zwar für uns selbstverständlich, weil wir die andere Seite nicht kennen, aber wenn man das mal kennengelernt hat, dann merkt man eigentlich, was für ein Glück man hat. Mein Vater war jetzt nicht der beste Vater, aber der hat uns aus diesem Land, aus dem Iran rausgeschafft und er hat es uns ermöglicht, hier groß zu werden in Deutschland. Und das ist einfach ganz großes Glück gewesen. Mhm. Und ich bin ihm deswegen auch, egal was er gemacht hat, hege ich keinen Groll gegen ihn, weil zumindest hat er seinen 3 Kindern ermöglicht, hier groß zu werden.
Mhm. Medi Glück bedeutet für uns, dass wir freitags mit so spannenden Menschen wie dir sprechen dürfen, dass es immer die Möglichkeit gibt, jemanden Neues zu finden. Und heute haben wir dich gefunden und es hat sehr viel Spaß gemacht, deine Geschichte zu hören. Und ganz ehrlich, wir sind schon sehr auf den Kinofilm gespannt.
Danke, mir hat es auch Spaß gemacht.
Schöne Medi Grüße. Maturi, vielen Dank. Berlin.
Bye.
Danke euch, bye.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, stellen Sie sich vor, Sie hätten mich nie kennengelernt, ja? Und Sie würden erfahren, dass ich auf einem kleinen Bauernhof im Oberallgäu wohne, ja? Dieser Bauernhof ist oben auf dem Berg, ungefähr 1800 Meter. Würden Sie sich diese Strapazen, also würden Sie Strapazen auf sich nehmen, um mich da oben kennenzulernen? Würden Sie das machen, oder?
Was? Ja, natürlich, Herr Kollmann, selbstverständlich.
Ich glaube ich nur
barfuß behaupten. Über die Alpen würde ich für Sie gehen. mit dem Herrn Messner zusammen.
Auf jeden
den
Fall.
Er übrigens auch schon mal im Podcast hat.
Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte mit Medi Maturi und sein Buch wärmstens zu empfehlen, In den Iran zu Fuß ohne Pass. Ich habe es gelesen, Frau von.
So, wo lege ich das denn jetzt noch an, das Kondometer? Haben Sie Gurken, Auberginen, Fleischwurst?
Jetzt wird's probieren Sie mal Ihren linken Zeh, der ist doch schon ganz wund vom Fahrradfahren, oder?
Der wird ganz schön groß. So, apropos Fahrradfahren, ich mache mich jetzt...
Wie wollen Sie jetzt schon fahren?
Ja, wieso? Was haben Sie noch vor?
Ich dachte, wir quatschen noch ein bisschen.
Worüber?
Was weiß ich?
Wir haben doch schon alles durch.
Was haben Sie die Woche?
5 Stunden haben wir jetzt aufeinander gehockt.
Was haben Sie die Woche so getrieben?
Wieso haben wir nicht über Inseln gesprochen?
Haben wir doch letzte Woche schon.
Ja, aber ich meine jetzt so mit Wellenrauschen und so weiter.
Was haben Sie letzte Woche so getrieben? Jetzt sagen Sie halt mal.
Jetzt diese Woche.
Jetzt geben Sie uns mal einen kleinen privaten Einblick in ihr Leben als Elise Hoffmann.
Ich habe mir beim Sushi-Essen mit einer Freundin an der Isar den Arsch abgefroren. Ich habe da eine blaue Frostbeule jetzt. Ach, wie viel wollen Sie noch wissen von meinem Leben? Das ist total langweilig. Ich treffe mich sonst mit niemandem und ich mache nichts. Ich habe eine neue Serie kennengelernt.
Nee, was für eine?
Mozart in the Jungle.
Ah, das ist so eine Musical-Serie, oder?
Musical? Boah. Das ist klassische Musik. Es geht um eine Oboe-Spielerin in New York.
Ah, ich weiß nicht.
Das ist super. Das echt? Werden Sie lieben.
Ach nee.
Wirklich?
Ich gucke lieber This Is Us weiter Staffel 4. Ich habe nämlich die Staffel gekauft.
Ey, das ist so eine Mädchensendung.
Ich habe die Staffel gekauft und bin bei Folge 5.
Wollen wir die uns noch angucken?
Soll ich Ihnen noch kurz sagen, was alles passiert ab Staffel?
Nein. Wollen wir die uns jetzt noch zusammen angucken?
Wie? Ich bin ja schon bei Staffel 5, Folge 5.
Ist egal. 5. Na und? Für mich würden Sie es halt nochmal gucken.
Nochmal von vorne anfangen. Ja, so, ja gut,
wir,
von mir
wir aus. Setzen uns jetzt an die Mattscheibe.
Ja, wir sind raus für heute.
Aber ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Rest Freitagabend und überhaupt, wann auch immer diesen Podcast hört.
Und uns gibt es am Freitag wieder 16 Uhr zur Hoffmann-Kollmann Radioshow bei eurem Lieblingsradiosender Ego FM.
Oder? Das klang jetzt einfach zu professionell, das müssen wir nochmal machen.
Und uns heute am Freitag wieder 16 Uhr. Macht's gut, ciao Leute.
Ciao.
Mann und
Kollmann. Geil, das war jetzt
ich
genau.
Mich verdrückt.
Das ist super, das ist genau das, was ich...
So
Unprofessionalität ja, liebe.
Das steht Ihnen, Frau Hoffmann, ich weiß. Ich mach's aber nochmal richtig.
Ach, Mist.
Tschüssen.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Ach, Hoffmann, ich habe keinen Bock nochmal von Staffel von Folge von 1 ab.
Sie können ja so lange schlafen. Ich gucke so und dann wecke ich Sie bei Folge 5. Na gut.